Ja, verehrte Damen und Herren, es freut uns, dass Sie trotz schlechtem Wetter so zahlreich hier heute erschienen sind. Und so darf ich im Namen aller, die hier heute an der Organisation mitgearbeitet haben, recht herzlich begrüßen hier in der Gemeindehalle in Vorderlehengericht. Namentlich darf ich begrüßen unseren Ehrenbürger, Herr Peter Rottenburger. Es freut mich, dass er heute unter uns ist. Ja. Dann natürlich alle Ehrenschildträger, es gibt auch einige unter uns. Dann als weiteres gibt es eine Vertretung vom Landratsamt Rottweil, und zwar Herr Kreisarchivar, Herr Waldenschütz, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, oder Waldschütz, ja. Auch Sie herzlich willkommen in unserer Runde. Dann weiter natürlich unser Bürgermeister Thomas Haas mit Gattin und alle Amtsträger der politischen Gremien und natürlich auch unsere Referenten, Herr Dr. Morgenstern und Herr Frieder Wulber, die heute Abend ja noch zu uns sprechen. Nicht vergessen möchte ich auch unsere Trachtenkapelle Lehengericht unter der Leitung von Albert Brüschle, die heute den musikalischen Rahmen bilden. Ja, um was geht es heute Abend? Gelegentlich höre ich, die Lehengerichter machen wieder ein Fest. Ja, schon, aber eigentlich soll es ja eine gemeinsame Veranstaltung von Schildach und Lehengericht sein. Und zwar anlässlich der Zusammenführung der beiden Gemeinden vor 50 Jahren. Ich war damals 15 Jahre alt und kann mich noch an so manches Gespräch erinnern. Wir haben uns verständigt, mit zwei Veranstaltungen an dieses Ereignis zu erinnern. Einmal heute hier in der Gemeindehalle mit Vorträgen. Und eine weitere Veranstaltung wäre dann am Sonntag, 21. Juli, in Schildach vor dem Lehengerichter Rathaus bei der Linde. Ja, genau genommen war dieser Zusammenschluss bekanntermaßen kein ausschließliches Ereignis hier bei uns im oberen Kinzigtal, sondern auch eine landespolitische Angelegenheit. Aufgrund großer Reformen, ich fasse es einfach zusammen, in Baden-Württemberg so vor und um 1974 gab es weitreichende Veränderungen im Ländle. Durch viele Gemeindezusammenschlüsse reduzierte sich beispielsweise die Zahl der Kommunen in Baden-Württemberg von 3.379 um etwa zwei Drittel, nämlich auf ca. 1.101. Zumindest ist das heute der Stand. Also gewaltige Veränderungen im Land, wo auch hier im oberen Kinzigtal nicht Halt gemacht hat. Ja, auch in den Landkreisen gab es große Veränderungen. Wir werden im Laufe des Abends sicherlich noch mehr darüber erfahren. Aber ganz unabhängig von den kommunalen Neuordnungen gab es in den vergangenen 50 Jahren viele Veränderungen. Etliches hat sich zum Vorteil der Bürger entwickelt. Große Veränderungen gab es in der Landwirtschaft. Man könnte lange darüber berichten, möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen und mich kurz fassen. Persönlich kann ich nach 35 Jahren aktiver Mitarbeit in unseren politischen Gremien ganz deutlich unterstreichen, dass der damalige Zusammenschluss zwischen Schildach und Lehngericht, mitunter auch Vernunftsehe genannt, sich prächtig entwickelt hat und dass dieser Zusammenschluss sinnvoll war und bis heute trotz unterschiedlicher Strukturen gut funktioniert. Alles in allem würde ich meinen, eine Erfolgsgeschichte. Einige Gründe für das gute Funktionieren sind sicherlich, dass man sich sehr viel Gedanken gemacht hat. Es sind noch Zeitzeugen unter uns. Man hat so zum Beispiel eine ganz ausführliche Eingliedervereinbarung entwickelt, wo unsere Altvorderen sehr genau überlegt und festgeschrieben haben, wie Zuständigkeiten zukünftig geregelt werden sollen. Auch die Einführung eines Ortschaftsrats für den Ortsteil Lehngericht als eigenständiges Gremium mit zum Teil eigenständigen Zuständigkeiten war sicherlich ein großer und wichtiger Beitrag. Ein großer Stellenwert, und das wollte ich hier nochmal herausstreichen, hatte dabei, und das ist wirklich erwähnenswert, die Erhaltung des kulturellen Eigenlebens. So steht es drin. Und der Vereine. Ein ganz wichtiger Punkt. Spätestens seit Corona wissen wir, wie wichtig auch Vereine in unserer Gesellschaft sind. Neben allem wirtschaftlichen Entwicklung, die hier wirklich ja positiv stattgefunden hat. Ja, all diese Punkte werden respektvoll eingehalten und bilden bis zum heutigen Tag die Voraussetzung und die Grundlage für ein gutes Miteinander. Und schon komme ich zum Schluss. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Gesamtwerk Schildach-Lehngericht mitarbeiten. Vielen Dank. Ja, vielleicht noch zwei, drei Worte zum Verlauf des heutigen Abends. Es wird nach mir jetzt unser Museums- und Archivsleiter, Herr Dr. Morgenstern, zu uns sprechen und wird uns berichten über die Ereignisse der damaligen Zeit. Später, nach einem weiteren Musikstück, wird dann unser Bürgermeister zu uns sprechen und nach wieder einem Musikstück wird dann unser Frieder Wolber, ich sage es einfach mal so, auch als Zeitzeuge zu uns spreche und ich bin überzeugt, er kann noch so manches aus dem Nähkästle plaudern. Wir sind alle sehr gespannt. Ja, bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt einfach gute Unterhaltung, einen schönen Abend und nochmal vielen Dank, dass Sie trotz Regen und schlechtem Wetter heute zu uns gekommen sind. Das spricht für Interesse an Heimatgeschichte und an politischen Veränderungen hier in der Gegend. Dann würde ich Ihnen, Herr Morgenstern, jetzt das Wort übergeben. Dankeschön.
Liebe Lehngerichterinnen und Schilddacher, liebe Schilddacherinnen und Lehngerichter, liebe Gäste. Goldene Hochzeit feiern wir heute. Das ist doch was. Und wenn es auch keine ultimative Liebeshochzeit gewesen sein mag, davon zeugt schon der ausführliche Ehevertrag, hier Eingliederungsvereinbarung genannt. Man kommt gut miteinander aus. Schilddach und Lehngericht sind zusammengewachsen. Geholfen hat dafür sicherlich auch manche Gemeinsamkeit. Lehngericht mag ländlicher, bäuerlicher sein, aber eine reine Bauerngemeinde ist es nicht. Und aus den Vereinen, aus den Kirchen kannte man sich auch schon. Schließlich mag geholfen haben, dass sich hier nur zwei Gemeinden zusammenschließen mussten. Nicht mehr wie anderswo. Erfolge sind gemeinsame Erfolge geworden, Sorgen sind gemeinsame Sorgen. Und das ist auch gut so. Als ich den Auftrag für diese Ansprache bekam, habe ich mich gefragt, was soll ich Ihnen denn erzählen, ohne Sie zu langweilen, vielleicht sogar zu verärgern? Eine Eingemeindung ist ein Verwaltungsakt, fern von der Bürgerschaft, erzeugt keine Emotionen, höchstens Ärger, dass der Weg zur Stadt weiter geworden ist. Also Bürgerferne, die gerade in unseren Zeiten für Unzufriedenheit sorgt. Und das feiern. Und ich soll Ihnen was dazu erzählen. Bald habe ich dann mir dieses Bild angesehen, immer wieder dieses Bild. Die Lehngerichter, Bürger, Gemeinderäte mit ihrem Bürgermeister Gustav Kramer, späterer Ehrenbürger der Stadt Schilddach, heben die Hand für die Fusion mit Schilddach. Sieht man in die Gesichter, dann sieht man viel Ernst bei allen Beteiligten. Mal ehrlich, in dem Moment die Hand zu heben für die freiwillige Eingliederung war ja nicht Resultat eines bunten Straußes an Möglichkeiten. Die Zwangseingemeindung drohte. Da sprach viel für diesen Weg mit seinen Absprachen, mit fairen Konditionen im Ehevertrag. Man hob wohl eher nicht mit Überschwang die Hand, aber doch im Wissen, das Beste für Lehngerichts und vielleicht auch für Schilddachs Zukunft damit zu ermöglichen. Denn das ist bei solchen Geschichten immer höchstens eine Randnotiz. In Schilddach gab es über den Ehevertrag keine Abstimmung der Bevölkerung. Dort musste man allein den gewählten Volksvertretern vertrauen. Ich glaube aber sagen zu dürfen, dieses Grundvertrauen ist nicht enttäuscht worden. Infrastruktur entstand in diesen Jahren, auf der Schilddach und Lehngericht auch noch heute nach 50 Jahren zugreifen. Angebote, Möglichkeiten, die Attraktivität gesteigert haben, und ein Teil der Schilddach-Lehngerichter Erfolgsgeschichte sind, von der mit Sicherheit gesprochen werden darf. Blickt man sich heute hier in Schilddach um, sieht man als Maßnahmen von herausragender Bedeutung vor allem das 1974 eröffnete Freibad und das Schulgebäude auf dem Hoffeld. Drittens, dass inzwischen manche Vergrößerung Modernisierung erfahrene Gottlob Freitalerhaus. Da ist es unbedingt erwähnenswert, welches Engagement Lehngerichts letzter Bürgermeister Gustav Kramer am Tag der Eröffnung des Hauses noch im Amt, zugleich Vorsitzender des damaligen Trägervereins in dieses Projekt hineinsteckte. Der Verwaltungschef aus der Nachbargemeinde engagierte sich da gemeindeübergreifend, damals wie heute unverzichtbar. So ist es auch mehr als nur ein Detail am Rande, dass auf Freibad und Schulhaus einen gemeinsamen Raum, einen Verwaltungsraum, aber auch einen Lebensraum schufen. Als Kooperationen, auch mit Schenkenzell und Kaltbronn, kamen sie zur Welt und nahmen als gemeinsame Aufgaben ganz praktisch und für die Menschen täglich erlebbar die nun mal eben trocken verwaltungsmäßige Gemeinschaft teils vorweg, hoben sie aber auf jeden Fall auf eine alltägliche Ebene. Zeit für einen kurzen Blick in die Anfänge der Gemeinschaft. Wobei das ja schon falsch ist. Bis 1817 war man in einer Gemeinde vereint. Erst dann kam die Trennung und in den Kirchen, in den Vereinen blieb man vereint. So ganz getrennt war man nie. Und konfessionell stand man sich ohnehin nahe. Ehen waren so jedenfalls kein Problem. Das Thema Wiedervereinigung tauchte von Schildtachers Seite immer mal wieder auf und rief energischen Lehengerichter Widerspruch hervor. 1924 hatte man mit einem deutlichen Ergebnis bei einer Probeabstimmung Nein gesagt. Und 1931 betonte Lehengericht, die Gegensätze seien zu groß. Dennoch empfahl 1932 der Haushaltsausschuss des Badischen Landtags den Zusammenschluss. Über wirtschaftliche Zwänge in Zeiten allgemeiner Not oder aber den persönlichen Einfluss eines Landtagsabgeordneten kann man heute nur noch spekulieren. Aber mit dem Ende des Landtags im Gefolge der NS-Diktatur hatte sich das ohnehin erst einmal erledigt. Hier 1932, wie auch nochmals 1937 und 1952, beharrte Lehengericht auf seinem Selbstbestimmungsrecht, betonte die Unterschiede und unterschiedlichen Lasten der Bevölkerung, während Schildtach zwei zusammengewachsene Gemeinden sah, deren Zusammenschluss erhebliche Ersparnisse brächte. Emotionen und Pragmatismus, aber auch die Berufung auf die Prinzipien der Demokratie bestimmten die Argumentation in die jeweilige Richtung. Um 1970 hatte sich die Lage grundlegend gewandelt. Man denkt zunächst und mit Recht an die Schließung von Karlin. Lehengericht, den ein Steuerzahler erster Güte verloren. Ablehnung aus Geldgründen verlor seine Bedeutung. Vor allem aber schwappte die Dynamik der Reform- und Erneuerungsbewegung der 1960er Jahre, man denke an das berühmte 1968, man denke an mehr Demokratiewagen, Bildungsreformen, mehr Mitbestimmung, Emanzipation, das schwappte nun auch hinein in die baden-württembergische Landesverwaltung. Alte Zöpfe abschneiden überall. In einer Denkschrift des damaligen Oberregierungsrates Klaus Gahr von 1968 liest man vom fundamentalen Interesse des Landes an einer organischen Fortentwicklung der kommunalen Verwaltungsstruktur. Gemeindezusammenlegungen werden vor allem bei einer aufgelockerten Siedlungsform mit einem Mittelpunkt sinnvoll. Was nun bereits nach unserem Fall schmeckt, wird an anderer Stelle noch deutlicher, als hätte Klaus Gahr direkt Lehengericht angesprochen, ohne den Namen zu nennen. Es heißt da, ich lese mal vor, ja, es gibt Fälle, bei denen sich das Rathaus dieser Streusiedlungsgemeinden in der zentral liegenden Gemeinde mit geschlossener Siedlungsform befindet. Das ist nichts anderes als die Beschreibung des Lehengerichter Rathauses. ein Reformschritt der Großen Koalition in Stuttgart war die Kreisreform. Der kleine Kreis Wolfach hatte keine Zukunft. Schildach und Lehngericht, Herr Waldschütz, Sie müssen ganz kurz weghören, Schildach und Lehngericht sprachen sich für einen Großkreis Villingen-Schwenningen aus, mussten sich dann aber mit der Eingliederung in den selbstständig bleibenden Kreis Rottweil abfinden. Befürchtung vor großer Anonymität, ausbleibender Kostenersparnis und des fehlenden öffentlichen Nahverkehrs in die neue Kreisstadt klingen für unsere Ohren vertraut, auch wenn hierzulande die schwierigsten Probleme gelöst wurden. Auf diesen ersten Schritt, Kreisreform, folgte die Gemeindereform als zweiter Schritt. Größere Kreise fordern größere Gemeinden. In der ganzen Bundesrepublik verschwanden 2 von 3 Gemeinden. Vorreiter in der Region waren Kinzigtal zu Wolfach, Bollenbach zu Haslach, Waldmössingen zu Schramberg und Niederwasser zu Hornberg, alles 1971. Wofür das Ganze? Das Staatsministerium in Stuttgart bietet 1971 eine reiche Sammlung an Gründen. Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Bürger, örtliche Lebensräume besser mit den Gemeindegrenzen in Einklang zu bringen und Gemeindezuständigkeiten zu stärken. Also das genaue Gegenteil von Anonymität. Förderung wird versprochen, aber alles mit einem gewissen Zeitdruck, der vermittelt wird. Die Phase der Freiwilligkeit wird nicht ewig dauern. Nun also Schildach und Lehngericht. 20. September 1971, Bürgerversammlung im Löwen hinter Lehngericht. Man ist laut Zeitungsbericht für den Erhalt der Eigenständigkeit, ansonsten für den Weg mit Schildach. Eine Probeabstimmung bringt 62 Stimmen für Schildach, nur 12 für Schramberg. So passt das auch in die baden-württembergische Landesplanung. Was nun aber völlig verrückt ist, ist der Umstand, dass die Fördergelder für eine Eingemeindung nach Schildach bei 1,7 Millionen D-Mark liegen, nach Schramberg aber bei sage und schreibe 10,8 Millionen. Dieser Widerspruch zwischen Landesplanung und Förderschwerpunkt, den kann niemand so richtig erklären, auch nicht die Landesverwaltung selbst. Der Unterschied lässt aber natürlich trotz aller Unwägbarkeiten Zweifel aufkommen. Jedenfalls für Hinterlehngericht könnte Schramberg schon eine Alternative sein. Für Bürgermeister Rottenburger ist das ein dickes Ausrufezeichen. Ohne Lehngericht ist Schildach in der Zielplanung zu klein. Und auch der vorgesehene, Achtung, schöner Verwaltungsbegriff, der vorgesehene Zielplanungsverwaltungsraum mit Kaltbrunn und Schenkenzell könnte dann platzen. Steht also im Sommer 1971 vielleicht sogar Schildachs Zukunft auf dem Spiel? Fragezeichen. Doch bald verschwindet das Geldargument wieder. Man hat den Eindruck, es ist ebenso schnell verschwunden, wie es aufgetaucht ist. Was dafür die Gründe sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Unterlagen schweigen. Vielleicht hat es etwas mit dem Ende der Großen Koalition 1972 in Stuttgart zu tun. Vielleicht, wahrscheinlicher, aber auch schon die 1971 hinzugefügte Ahnung, sollte Waldmössingen zu Schramberg kommen, könnte es danach eine weniger günstige Neuberechnung geben. Richtig heiß wird die Eingemeindungsfrage dann erst 1973. Das zeugt aber eher davon, dass man sich vorher ganz praktisch um die anstehenden Aufgaben gekümmert hat. Gemeindegrenzen überwindend. Dafür stehen, wie gesagt, die erwähnten Projekte Nachbarschaftshauptschule und Freibad zwischen Schildach, Schenkenzell, Lehngericht und Kaltbrunn, den noch eigenständigen Gemeinden des Planungsraums. Hier wird gemeinsam Infrastruktur zu dieser erwähnten Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse auch im ländlichen Raum geschaffen. Größer und moderner, als es der Einzelne gekonnt hätte, wenn er es überhaupt hätte realisieren können. Der Gartenzaun zwischen den Gemeinden ist zu dieser Zeit keine Bretterwand und er hat auch schon manche Tür. 1973, es wird ernst. Zu Jahresbeginn nochmals Unsicherheit über eine angeblich erneut drohende Eingliederung nach Schramberg, die aber auf Nachfrage von Bürgermeister Rottenburger durch Finanzminister Robert Gleich auf Gleich zerstreut wird. Im März stimmt Schenkenzell für die Verwaltungsgemeinschaft, für die gemeinsame Raumschaft. Im April spricht sich der Lehngerichter Gemeinderat für die Eingemeindung aus. So seien die gegenseitigen Verflechtungen unverkennbar und das Schildacher Verhandlungsangebot solle genutzt werden. Das ist ganz wichtig. Zwar verständlicherweise kein Enthusiasmus, aber das Vertrauen von Schildach nicht über den Tisch gezogen zu werden. Ende September Bürgerversammlungen in Vorder- und in Hinterlehngericht. Bürgermeister Kramer muss eingestehen, was wohl ohnehin alle wissen. Seit der Karlin-Schließung ist kaum noch Geld zur freien Verfügung da. Trotzdem habe man das Mögliche möglich gemacht. Nun stünden aber eben zunehmend Projekte im Rahmen der gesamten Raumschaft an. Zur Eingliederung keine Alternative. Lieber Pragmatismus. So steht nach der Schließung der Grundschulen die Frage eines sicheren Schülerverkehrs ganz oben auf der Agenda. Und auch die Sorgen der Lehngerichterinnen und Lehngerichter sind ganz bodenständig. Wegebau, Kindergärten, Müllabfuhr, Straßenbeleuchtung sind bewegende Themen. Die Teilnehmer sprechen sich für die Annahme des Schildacher Verhandlungsangebotes aus. Zielrahmen für die Einheitsgemeinde, 1. Januar 1975. Eine eigentlich gar nicht so kleine Kleinigkeit sei hier eingefügt, die Lehngerichtsverständigungsbereitschaft, Ergebnisorientierung aufzeigt. Verzicht, der mehr ist als eine juristische Spitzfindigkeit. Wir sprechen ganz selbstverständlich von einer Eingliederung. Das hätte nicht so sein müssen. Lehngericht wird in der zukünftigen Einheitsgemeinde mehr als 20% der Einwohnerschaft stellen. Das Land Baden-Württemberg sieht für solche Zusammenschlüsse auch eine Neubildung der Gemeinde vor. Das würde die Statik des Zusammenschlusses ändern, vor allem komplizierter machen und damit mehr Zeit verlangen. Lehngericht verzichtet mit Blick auf die Befristung der Landesförderung darauf. Ansonsten hätte man sich ja vielleicht auch mal Gedanken nochmal über den Namen machen können. Beim Schnurren 1974 amüsieren trotzdem 5 Vorschläge. Da gibt es die Namensverbindungen Schildgericht und Lehentag oder auch ganz einfach Schildach-Lehngericht sowie die Verbindung der Bürgermeisternamen Kram-Rottburg und Rott-Kramerstadt. Die beiden Rottenbeuter, um ehrlich zu sein, die gehen relativ schwer über die Lippen. Zurück zum zeitlichen Ablauf. Im Dezember muss auf die Tube gedrückt werden. Offensichtlich sitzt die Drohung Kürzung Landesförderung im Nacken. Im Gemeinderat Lehngericht denkt man an eine Einheit zum 1. Juli 1974, gegebenenfalls, falls nötig, auch schon 1. April. Der Ehevertrag, die Eingliederungsvereinbarung, steht so weit, dass das möglich ist. Dort ist ein Ortschaftsrat mit Vorschlagsrecht, auch in der Königsdisziplin, dem Haushalt, bei Flächennutzung und Abgaben festgeschrieben. Dazu Wirtschaftsförderung, die Förderung des Brauchtums mit Erwähnung der Tracht, Vereinsförderung, Wirtschaftswege, unechte Teilortswahl mit damals noch 4 Lehngerichtergemeinderäten, Schülerbeförderung und überdachte Wartebereiche, die Erweiterung der Gemeindehalle hier, eine Brücke über die Schildach vor Reichenbächle, Baulanderschließung, Kinderspielplätze, eine teilsame Kläranlage und viel mehr steht alles da drin. Die Fördergelder kommen dem neuen Ortsteil und den gemeinsamen Projekten wie dem Schulbau zugute. Ein Programm der Modernisierung und des Miteinanders. Eine Vereinbarung, auf die Lehngericht bis heute gern verweist. Deutschland ist ein demokratisches Land. Die Lehngerichte werden noch einmal zur Urne gebeten, wie anfangs erwähnt. Wollen Sie die freiwillige Eingliederung auf der Basis dieses Vertrags? Im Aufruf des Gemeinderates wird nichts beschönigt. Da steht drin: Sicher bedauern viele Lehngerichter, dass die Erhaltung der Selbstständigkeit unserer Gemeinde nicht mehr möglich ist. Aber wenigstens beinhaltet die Vereinbarung erhebliche Vorteile. Darunter die Förderung in Höhe von 75 D-Mark pro Einwohner. Übrigens darin auch der zeittypische Hinweis: Am 13. Januar 1974 ist kein Sonntagsfahrverbot. In einer weiträumigen Gemeinde ist das durchaus von Bedeutung. Ob nun aber die Lehngerichterinnen und Lehngerichter mit dem Ergebnis zufrieden waren? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Bei einer Wahlbeteiligung von 49% stimmen 288 Bürger für, 47 gegen die freiwillige Eingemeindung. Die Abstimmung besiegelt letztlich Lehngerichts Schicksal. Bei einer Zustimmung von nur 42% der Wahlberechtigten. Aber eine ernsthafte Alternative gab es ja auch nicht. So ist das wohl auch ein Zeichen von geringem Enthusiasmus. An Winterwetter, Schnee und Eis auf den Straßen dürfte übrigens nicht gelegen haben. Es war in diesem Januar 1974 ungewöhnlich warm, viel wärmer als heute. 20. März 1974. Letzte Sitzung des Gemeinderates Lehngericht. Das Protokoll zeigt ein umfangreiches inhaltliches Programm. Jedenfalls in der Sitzung selbst ist von Abschiedsschmerz keine Rede. Immerhin geht es ja auch für 4 Gemeinderäte als dann Schildacher Gemeinderäte weiter und das Gremium selbst arbeitet das Ortschaftsrat auch weiter. Aber lassen Sie uns nochmal auf das Bild zurückkommen. Vielleicht ist das Bild ja gestellt. Der Tisch ist schön aufgeräumt. Aber es ist wohl kein Zufall, dass in der Mitte eine Stiftebox steht. Eine Stiftebox mit Stiften für alle. Die Stiftebox als ein Symbol für Teilhabe, vor allem aber ein Zeichen großer Sparsamkeit. Verschwendet wurde nichts, noch nicht einmal zum Abschluss. Das war es natürlich noch nicht. Zum 1. April oder drumherum finden im Unterschied zu diesem Mal bewusst keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Bürgermeister Rottenbeuger wird dies in seiner Ansprache in der ersten gemeinsamen Gemeinderatssitzung so begründen. Es sei eine Vernunftehe, aber Vernunftehen sind bekanntlich nicht die schlechtesten Ehen. Rottenbeuger betont nochmals Offenheit, Vertrauen und Gemeinsamkeiten, die optimistisch in die Zukunft weisen würden. sicherlich ganz bewusst, endet er mit einem Glück auf. Nun, jetzt Ex-Bürgermeister Gustav Kramer. Er hat vermutlich danach die schwierigere Rede zu halten gehabt. Wichtig ist ihm, nochmals zu betonen, man habe keine Lasten übergeben. Die Finanzen seien nicht der Grund für die Eingemeindung gewesen. Eine verständliche Bemerkung. Er lobt darüber hinaus, die berechtigten Wünsche der Lehngerichter seien gesichert worden, ohne dass die Lehngerichter den Bogen überspannt hätten. Kramer vergisst nicht festzuhalten, die Interessenstreitigkeiten von 1817, dem Jahr der Trennung, und Argument des späteren Beharrens auf Selbstständigkeit seien nicht mehr aktuell, seien überwunden. Ich glaube, das spricht von besonderer Größe. Für eine Zeitung berichtete damals Margarete Dieterle von dieser ersten gemeinsamen Sitzung. Ihr Gedanke damals kann im Prinzip stellvertretend für das weitere Miteinander stehen. Sie schrieb: Von einem wohltuend ruhigen Klima bestimmt sind die Veränderungen. Anfangsschwierigkeiten lassen sich auf dieser Basis des Vertrauens schneller überwinden. So ein Verhältnis wünschte man auch anderen Gemeinden damals, ich nenne jetzt keine Namen, wo die Verhandlungen sehr viel schwieriger waren. Trotz allem muss hinzugefügt werden, die ganze Eingemeindung bleibt ein Verwaltungsakt. Man sah das an der Beteiligung der Bürgerabstimmung. Und auch an dieser ersten gemeinsamen Gemeinderatssitzung nahmen gerade einmal 2 Bürger als Gäste teil. Umso schöner, dass sie heute alle hier sind. Letztes Kapitel, 30. Mai 1974. Da entsteht mit Schenkenzell die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft. Der Zielplanungsraum ist fertig und existiert ebenso wie die Gemeindeeinheit bis heute. Noch ein drittes und jetzt tatsächlich letztes Mal, das Bild. Die damalige Bildunterschrift lautete, ich lese mal vor, mehr der Not einer reformfreudigen Zeit, denn dem eigenen Willen folgend. Das stimmt. Aber die Erwartung auf eine bessere Zukunft hob sozusagen mit die Hand. Die Erwartung auf einen Gewinn an Lebens-, an Zukunftsqualität war schon zu dieser Zeit auf einem guten Weg. Und auch heute, 50 Jahre später, sollte man manche Reiberei nicht verschweigen. Wie soll es auch anders sein? Aber alles in allem kommt man gut miteinander aus, trifft sich in den Vereinen, in den Kirchen, in den Schulen. Immerhin bleibt Ihnen in wenigen Wochen bei der Gemeinderatswahl die manchen Wähler durchaus irritierende, unechte Teilortswahl, die Sicherung einer bevölkerungsentsprechenden Teilquotierung der Zusammensetzung des Gemeinderats auch noch nach 50 Jahren nicht erspart. Aber sind es mehr Restspuren, Ergebnis, Resultat innerhalb eines erfolgreichen Wachstums, eben eines jetzt gemeinsamen Wachstums? Wohin führt das? Tja, das darf man dann hier vielleicht zum 100. Jubiläumsjahr hören. Wohin aber auch immer es führen mag, den Weg, den gehen Schilddacher und Schilddach-Lehngerichter gemeinsam. Und so erlaube ich mir jetzt so zu enden, wie Bürgermeister Rottenburger 1974 anfing. Glück auf!
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich als erstes bei meinen Vorrednern bedanken. Unser Lehengericht, der Ortsvorsteher Herr Kipp, hat Sie ja alle begrüßt und ich möchte es nicht wiederholen. Ich möchte mich aber ihm anschließen. Es freut mich wirklich, dass die Halle gut belegt ist. Es ist nicht selbstverständlich und das freut mich sehr und wie gesagt, das Interesse und dass Sie alle den Weg heute Abend auf sich genommen haben. Bedanken darf ich mich auch beim Herrn Dr. Morgenstern, der die Eingliederung von Lehngericht historisch beleuchtet und eingeordnet hat. Und wenn er sagt, das Bild sei vielleicht gestellt gewesen, das glaube ich nicht. Also wenn, ich bin jetzt schon relativ lang in der Kommunalpolitik und wenn die Älteren erzählen, wie Sitzungen in den 60er und 70er Jahre zuging, wie es da zuging, dann sind die Gemeinderäte eingeladen worden, hatten eine lapidare Tagesordnung kriegt, da war in aller Regel keine einzigste Vorlage dabei. Also ganz anders der Waldschutz wie beim Kreistag, wo wir uns oft mit erfolgreicher, auch fast mit hundertseitiger, mit viele hundert Seiten für eine Sitzung erschlägt. Und so, denke ich, hat es dann eben auch auf der Tische ausgesehen, damals im Lehngericht. Wenn man keine Vorlage hat, kann man auch keine Vorsichtlinie haben. Ja, ich möchte nachher auf die Neuzeit eingehen und auf die 50 Jahre gelebte Partnerschaft. Aber davor will ich doch auch vielleicht noch kurz die Leistungen der ehemals selbstständigen Gemeinde Lehngericht würdigen. Der Herr Morgenstern hat so angedeutet, jahrzehntelange Streitereien über den Holzhandel hatten das Verhältnis zwischen Lehngericht und Schildach zerrüttet. Es ging immer wieder darum, wer den Holzhandel betreiben darf. Und die Lehngerichter hatten dabei regelmäßig das Gefühl, dass sie immer wieder unter die Räder kamen. Das liberale badische Staatswesen zu Beginn des 19. Jahrhunderts ermöglichte dann die Bildung von kleineren Gemeinden. Man wollte dadurch die kommunale Selbstverwaltung stärken. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut und wird deshalb bis heute von den Kommunen und deren Vertretern dem Städte- und Gemeindetag hochgehalten und oft zitiert. Lehngericht hatte diese Chance damals erkannt und sich losgesagt. Die Lossagung eines Ortsteils war damals auch kein Einzelfall. Bergzell ist zum Beispiel ähnlich verfahren. Lehngericht war diese neu errungene Selbstverwaltung offensichtlich viel wert. Denn Lehngericht war ja relativ klein. Die kleine Gemeinde Lehngericht hatte es über all die vielen Jahrzehnte geschafft, die notwendigen Posten zu besetzen. Dies ist nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass damals zum Beispiel das Amt des Bürgermeisters bis vor die Ära Kramer ein Ehrenamt war. Und ich würde das Amt jetzt heute lieber nicht nur als Ehrenamt wahrnehmen müssen. Die Zeiten vor gut 200 Jahren waren allerdings auch völlig anders. Wenn man alte Protokolle aus der Zeit liest, wird deutlich, dass die zu treffenden Entscheidungen und die Verwaltung selbst, um es einmal vorsichtig zu sagen, eher übersichtlich war. Dies hat sich in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts dann deutlich verändert. Die Entwicklung weg vom Nachtwächterstaat, der nur das Allernotwendigste regelt, hin zum Wohlfahrtsstaat wurde eingeläutet und seither nimmt der Umfang der Aufgaben der Verwaltung und deren Ausdifferenziertheit in einem exorbitanten Maße zu. Die Gemeinde- und Kreisreform in den 70er Jahren waren für mich daher folgerichtig. Ich bin auch der Meinung, dass dies für die Zukunft nicht ausreicht, sondern mittel- bis langfristig vom Land eine generelle Gemeindegröße von etwa 10.000 Einwohnern angestrebt werden sollte. Und dafür müsste man dann, sorry Herr Waldschütz, entweder die Ebene des Landratsamtes oder des Regierungspräsidiums eliminieren. Aber das ist Zukunftsmusik und ich sehe gerade keine politische Konstellation, die so etwas bewerkstelligen könnte. Doch zurück zu unserem heutigen Thema, die Eingliederung Lehngerichts in die Stadt Schildach. Unser Archivar spricht von der goldenen Hochzeit der Eingliederung, die wir heute feiern dürfen. Nun gibt es sicherlich unterschiedliche Ausprägungen, wie eine Ehe geführt werden kann. Man kann sich gegenseitig zu Leid leben. Die Partner können sich aber auch ergänzen und gemeinsam profitieren und letztendlich damit eine Erfolgsgeschichte schreiben. Ich bin der Überzeugung, dass der Zusammenschluss von Schildach und Lehngericht eine solche Erfolgsgeschichte darstellt. Dass Lehngericht und Schildach zusammengehen, lag nahe. Vorder- und Hinterlehngericht umschließen Schildach von beiden Seiten zu einem guten Stück. Die selbstständige Gemeinde Lehngericht hat ja sein Rathaus schon lange auf Schildacher Gemarkung und der Morgenstern hat es erwähnt, die Gemeinden gehörten auch zum gleichen Kirchenspiel. Und die Gründe für die Trennung, die Flößerei und der Holzhandel, waren im vorangegangenen Jahrhundert ja auch kein Thema mehr. Eine wirkliche Alternative hätte es für beide Gemeinden auch sicher nicht gegeben. Ein Zusammenschluss mit Schramberg hätte sicher keinem von beiden einen Vorteil verschafft, obwohl es ja, wie von Herrn Morgenstern dargestellt, sehr wohl Kontakte diesbezüglich gab. Und ich glaube, Herr Frieder Wolber wird darauf auch noch eingehen. Und so kam es, dass mit Gustav Kramer und Peter Rottenburger zwei erfolgreiche und gewiefte Verhandler am Tisch saßen und eine für beide Seiten annehmbare Eingliederungsvereinbarung aushandelten. Die Eingliederung hat unter anderem drei große Vorteile, die ich besonders hervorheben möchte und die bis heute Bestand haben. Es wurde, wie schon angesprochen, große gemeinsame Projekte angeschoben. Aber auch jeder der beiden Partner hat für sich von der Eingliederung profitiert. Zum ersten Punkt. Vor 50 Jahren herrschte Aufbruchstimmung. Es wurden unter anderem Dinge wie eben die gemeinsame Schule, das Freibad und die Dreifeldhalle realisiert, die bis heute Bestand haben und für alle segensreich sind. Ich denke, diese Projekte konnten gemeinsam besser bewältigt und umgesetzt werden. Ein wichtiger Grund, warum in Schildach Investitionen heute leichter fallen als anderswo, sind unsere großen Firmen Hans Grohe und Vega Grieshaber und die damit verbundenen Einnahmen. Hans Grohe ist ja seit weit mehr als 100 Jahren in Schildach, aber ohne den Zusammenschluss der Gemeinden hätte Vega und Grieshaber kaum in Schildach angesiedelt werden können. Und ich denke, dass die Firmen Vega und Grieshaber aus Wolfach kommend in Schildach angesiedelt werden konnten, ist vor allem auch der Vorausschau und dem hartnäckigen Verhandlungsgeschick von unserem Ehrenbürger Peter Rottenburger zu verdanken. Die Firmen Vega und Hans Grohe haben sich in den letzten Jahrzehnten prächtig entwickelt. Gerade Vega ist gewaltig gewachsen. Zu Beginn des Jahrhunderts, 2000 etwa, hatte Vega nicht ganz 400 Beschäftigte am Ort, heute sind es über 1000, von dem pekuniären Aspekt einmal ganz abgesehen. Aber auch Lehngericht hat sicher von der Eingliederung profitiert und ich möchte dies anhand einiger Punkte aus der Eingliederungsvereinbarung aufzeigen. Unter den allgemeinen Verpflichtungen in der Eingliederungsvereinbarung heißt es, dass der Ortsteil Lehngericht weiterzuentwickeln bzw. eine bessere Aufgabenerfüllung anzustreben ist. Zu diesen Aufgaben einer Gemeinde gehört unter anderem die Erschließung der Gebäude. Die Zuwägung zu den Höfen im Außenbereich war damals oft mangelhaft. Deshalb hatte das Land damals ein Zuschussprogramm für den Straßenbau für die Erschließung von Höfen, das sogenannte BZ-Verfahren, aufgelegt. Über das BZ-Verfahren konnten mit hohen Zuschüssen und sehr kleinen Eigenanteilen zu den Höfen im Außenbereich wesentlich verbessert werden. Dieses BZ-Verfahren wurde vor rund 40 Jahren im Lehngericht durchgeführt, sehr erfolgreich durchgeführt und wie wir alle wissen, haben aber Straßen nur eine begrenzte Lebensdauer. Nachdem die Mittel damals auch begrenzt waren, war der Ausbauzustand der damals gebauten Straßen nicht allzu hoch und so wurde deren Zustand zu Beginn dieses Jahrhunderts deutlich schlechter. Nachdem sich die finanzielle Situation bei der Stadt ab 2007 deutlich verbesserte wurden über Jahre hinweg praktisch alle diese Straßen im Außenbereich mit einem neuen Belag versehen. Da kippe ich dann immer so zum Ende des Jahres kommen und habe gesagt, naja, wir könnten das dies und das machen und so viele Kilometer. Und wir haben es dann hochgerechnet und wir haben da über viele Jahre etwa so 200, 300, sind auch mal, ist auch mal ein bisschen mehr geworden, 1000 Euro pro Jahr ausgegeben. Aber auch im Siedlungsgebiet wurden in Vorder- und Hinterlehngericht umfangreiche Straßensanierungen durchgeführt. Gerade der Herdweg im Hinterlehngericht hatte es in sich. Und ich darf an dieser Stelle auch nochmals die Anwohner loben. Es war für mich wirklich verblüffend. Die mussten ja ganz oft runterlaufen zur BBS. Und all die Erschwernisse während der Bauzeit wurden praktisch klaglos ertragen. Wenn ich da heute manche andere Maßnahmen sehe, wo es wirklich nur um marginale Einschränkungen geht, da war das Verhalten von den Einwohnern wirklich mehr wie vorbildlich. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch an die Erstellung und Umsetzung des viel diskutierten Lärmaktionsplans vor 2 Jahren erinnern, dessen Auswirkungen vor allem den Einwohnern der Bundesstraße in Vorder- und Hinterlehngericht zugutekommen. Neben den Straßen ist auch die Beseitigung des Abwassers ein wichtiger Punkt für die Erschließung der Anwesen im Außenbereich. Auch hier ist Schilda früh eingestiegen und konnte den überwiegenden Anteil der bebauten Grundstücke im Außenbereich an das städtische Abwassernetz anschließen. Die Stadt betreibt jetzt ein langes Abwassernetz, das mit den über 50 Pumpstationen einen hohen, dauerhaften Unterhaltungsaufwand mit sich bringt. Ein herzlicher Dank an Herrn Ortsvorsteher Kipp, der sich wie sein verstorbener Vorgänger Herr Willi Kirgis in vielfältiger Weise und mit hohem Engagement bei der Planung, aber auch bei der Vorbereitung und den ganzen Gesprächen in dieses Bauprojekt eingebracht hat. Ein weiterer Punkt der Eingliederungsvereinbarung ist die Offenhaltung der Landschaft und die Unterstützung der Landwirtschaft. Als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Landschaftsentwicklungsverbandes Mittlerer Schwarzwald habe ich gelernt, dass beides eng zusammengehört. Wir haben vieles ausprobiert, aber letztlich funktioniert die Offenhaltung der Landschaft nur über eine funktionierende Landwirtschaft. Aus dem noch von Peter Rottenburg initiierten Modellprojekt ist der Landschaftsentwicklungsverband erwachsen. Der Weg zum Verband und die Anfangsjahre waren mit sehr viel Arbeit verbunden. Inzwischen hat das Land ja flächendeckend kreisweite LEVs installiert. Ich darf auch hier mit Stolz feststellen, dass wir in Schildach hier die treibende Kraft und der Zeit weit voraus waren. Der Landschaftsentwicklungsverband unterstützt die Landwirte und mit einem Vielzahl von Projekten versuchen wir, die Bevölkerung für die Belange der Landwirtschaft und der Umwelt zu sensibilisieren. Daneben hat die Stadt Schildach ein Förderprogramm für die Landwirtschaft aufgelegt, das von Art und Umfang alles in der ganzen weiten Region toppt. Weiter wurde den Landfrauen und Landwirten im alten Schulhaus in Hinterlehngericht ihr Domizil eingerichtet. 2 weitere Punkte der schon mehrfach zitierten Vereinbarung sind die Förderung und die Unterstützung der Lehngerichtervereine und die Erhaltung des örtlichen Brauchtums. Und das ist mit Sicherheit ganz wichtig, um die Identität von Lehngericht selbst zu erhalten können. Die Pflege und der Unterhalt dieser Halle hier im Vorderlehngericht ist sicher ein elementarer Punkt, damit der RKV und die Trachtenkapelle ihren Aktivitäten nachgehen können. Und ich darf mich an dieser Stelle beim RKV für die heutige Bewirtung dieser Feier ganz herzlich bedanken. Und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei der Trachtenkapelle für die musikalische Umrahmung des heutigen Abends. Und ich darf Sie, Herr Albert Brüschle, stellvertretend auch für Ihre Vorgänger besonders herausheben. Es ist für mich wirklich eine ganz tolle Leistung, wie Sie die Kapelle zusammen und spielfähig halten. Sie bewahren damit ein wichtiges Stück Identität Lehngerichts. Damit wären wir beim örtlichen Brauchtum und der Lehngericht der Tracht angekommen. Die Trachtenkapelle ist sicher ein ganz wichtiger Botschaft für die Tracht. Es freut mich, dass sich hier mit dem Trachtenverein Lehngericht eine weitere Gruppe fest formiert hat, die sich um den Erhalt und die Präsentation der Tracht zusätzlich kümmert. Hier hat die Stadt zusammen mit der Sparkasse kräftig finanziell unterstützt und zusätzlich mit der Renovierung eines Raums im besagten Schulhaus in Hinterlehngericht eine schöne und feste Bleibe für den Trachtenverein geschaffen. Auch in diesem Punkt war Herr Ortsvorsteher Kipp eine treibende Kraft. Das Engagement, das Sie, Herr Kipp, für Lehngericht an den Tag legen, ist wirklich erstaunlich. Irgendwie hat Ihr Tag, glaube ich, mehr Stunden. Ein ganz herzlicher Dank daher. Applaus war vor halbzeit später vorgesehen, also ist kein Problem. Ein ganz herzlicher Dank daher von mir und es ist mir auch sehr wohl bewusst, dass Sie unzählige viele kleine und größere Dinge im Vorfeld abfangen und mich dadurch stark entlasten. Im Zusammenhang mit der Tracht und damit der Lehngerichtsidentität darf ich auch stellvertretend für andere Veröffentlichungen an die Herausgabe des Lehngerichtbuchs erinnern, das durch das unglaubliche Engagement der Autoren zu einem monumentalen Werk mit bald 800 Seiten angewachsen ist. Zum Vergleich die gleichzeitig erschienene Stadtchronik von Köln, unwesentlich größer, hat 400 Seiten. Mit dem Lehngerichtbuch ist ein tolles Nachschlage- und Lesebuch entstanden, das viele Jahre Bestand haben wird und die Geschichte sicherlich auch in guter Erinnerung hält. Damit möchte ich die Betrachtung der Vergangenheit auch abschließen. Auch in der Zukunft wird es größere und für Lehngericht wichtige Projekte geben. 2025 will das Land mit der Sanierung des Kirchbergtunnels und dem Bau des durchgehenden Fluchttunnels richtig beginnen. Das Land hält sich mit den Informationen bisher ziemlich bedeckt. In diesem Zusammenhang soll aber auch die Bundesstraße im Vorderlehngericht wieder neu asphaltiert werden. Im Zuge dieser Baumaßnahme hat das Land auf Betreiben der Stadt auch zugesagt, dass eine Verkehrsinsel am Ortseingang von Vorderlehngericht eingebaut wird, natürlich auf Kosten der Stadt, die dann zur weiteren Verkehrsberuhigung oder anders gesagt zur Eindämmung der zum Teil hirnlosen Raserei beitragen wird. In der Vergangenheit wurde viel in Straßen- und Abwasserentsorgung investiert. Nun sind mit der Versorgung der Haushalte mit Breitband und Wasser zwei weitere Themen hinzugekommen. Für die Breitbanderschließung ist bei uns der Landkreis verantwortlich. Die Verlegung der Anschlüsse soll mit einem halben Jahr Verzögerung nun endlich dieses Jahr beginnen. Für die Wasserversorgung im Außenbereich liegt eine Studie vor, die für den Anschluss der etwas über 60 Anwesen einen Invest von rund 20 Millionen prophezeit, eine unglaubliche Summe, die den Wasserpreis um über 2 Euro je Kubikmeter in die Höhe treiben würde. Derzeit wird ein kleines Teilgebiet genauer überplant. Dann werden wir die Kosten genauer taxieren können. Es bleibt spannend. Damit möchte ich es bei meiner kleinen Tour de Raison auch belassen. Wenn man all die Punkte betrachtet, war die Eingliederung für beide Partner Lehngericht und Schildach sicher ein Gewinn. Ich darf mich abschließend nochmals bei den Akteuren, dem Ortschaftsrat, Herrn Ortsvorsteher Kipp und den Lehngerichter Vereinen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Und ich freue mich natürlich auch auf das zukünftige Zusammenwirken und um nicht auch noch mit viel Glück mit dem Glück auf zu schließen, bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen und ich glaube, jetzt kommt wieder ein Stück von der Trachtenkapelle. Vielen herzlichen Dank.
Thank you.
Ja, ich denke, insgesamt sind wir im guten Zeitplan. Wir haben gerade verabredet, dass wir eine kleine Pause machen. So kann dann die Trachterkapelle auch runtergehen. Und der RKV hat die Möglichkeit, nochmal weiter zu bedienen. Können sich alle nochmal gut einigen. Ich weiß nicht genau, wie lang dein Vortrag sein wird, aber vielleicht dann doch eher ein bisschen länger. Also gut einigen. Und dann machen wir einfach eine kleine Pause noch und dann wird Frieder Wolber dann weitermachen. Dankeschön.
So. Also mein Vortrag, der Thomas hat mich ja angesprochen, ob ich ein Zeitzeugen-Vortrag halten will. Dann habe ich gedacht, ja gut, ich war in der Zeit da, ich war jung, ich habe vieles mitgekriegt und in Erinnerung. Und es sind mir viele Sachen auf den Kopf gegangen. Ich habe mal was geschrieben, mal wieder was weggestrichen. Und wenn wir jetzt eine kleine Pause machen, habe ich auch nichts dagegen, denn vieles habe ich schon angesprochen gehört bei meinen Vorrednern. Vieles habe ich jetzt noch neu, wo ihr darauf warten könnt. Und manches kann ich ein bisschen ergänzen. Machen wir nochmal eine kleine Pause von ein paar Minuten. Ich gehe nochmal runter und tue nochmal was trinken und mich stärken und die Nervosität ein bisschen dämpfen. Danke. Liebe Festgäste, es wird jetzt gerade wieder ein bisschen ruhiger und ich hoffe, es haben alle was zu essen und trinken. Und dann bin ich jetzt um Aufmerksamkeit für meine Ausführungen anlässlich 50 Jahre Zusammenschluss von Schildach und Lehengericht. 50 Jahre ist es jetzt her, dass es die Gemeinde Lehengericht nicht mehr gibt. Günter Jauch und seine Kollegen und alle, die gerne Ratespiele hören, sind natürlich damit um einige Möglichkeiten gekommen, die sich in Lehengericht bei der Suche nach knifflige Frage ergeben. Um 1960 ist tatsächlich mal in einer Zeitschrift, in einer Serie über kuriose Orte, die schwierige Frage, wie heißt die einzige Gemeinde in Deutschland, deren Rathaus nicht auf eigener Gemarkung gestellt wurde? Kurgäste berichtet davon, daher weiß ich es. Wie das Leute ohne Google herauszukriegen hatte damals, das ist mir schon ein bisschen ein Rätsel. Ich weiß auch nicht, ob die Kurgäste vorher gewusst haben, aber jedenfalls haben sie von der Frage berichtet. Lediglich hatte tatsächlich Kuriositäten zu bieten. Wer die Geschichte kennt, versteht die Gegenwart besser und kann die Zukunft vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Mit der Verfestigung der feudalen Strukturen ab dem 14. Jahrhundert wurde Schildach mit seinen Lehnsgütern württembergisch. Im Süden grenzte Schildach an die Herrschaft Schramberg, im Norden an Fürstenberg. Bereits 1584 versuchte die Herrschaft Schramberg ein Gebietstausch in Hinterlehengericht, also auch damals hat man schon an der Grenze gespielt, gegen den sich die Betroffenen erfolgreich wehrten und Schildach natürlich auch. 1567 begann Fürstenberg mit Grenzverhandlungen über das Sulzbeckle und den Hohberg, die sich über einen langen Zeitraum zogen und schlussendlich doch wohl alles beim Alten blieb. Wenn Schildach damals mitgemacht hätte, hätte sie sogar einen Teil von Oberkirnbach gekriegt. Den Steighof war auch im Angebot, denn den hatte Fürstenberg vorher gekauft. Aber sie hätte das Erzrevier auf dem Oberg verloren. Die Lehnshöfe zu Schildach genossen gewisse Privilegien hinsichtlich der Flößerei, auch gegenüber Bauern in anderen Regionen. Deshalb war der Bauernaufstand in unserer Region nicht so stark. Allerdings wurden diese Freiheiten immer mehr beschnitten. Es war ständig Streitigkeiten um Floß und Floßrechte. In Lehengericht Band 1 ist die Geschichte ausführlich dargestellt. Mit Napoleons Rosskur gegen den kleinlichen Fürstenstreit und damit verbunden die Erweiterung der Fläche Badens wurde unter anderem das Oberamt Hornberg mit Schildach badisch. Also bis dahin waren wir nicht Schwaben, aber Württemberger. Dafür war das Hin- und Herreichen der Raumschaft Schramberg innerhalb kleiner Fürstentümer vorbei, die Raumschaft wurde württembergisch. Damit waren auch hier klare Nachbarschaftsverhältnisse. Die Lehengerichte nutzten diese Zeit der Veränderung, verhandelten erfolgreich und lösten sich 1817 von Schild ab. Die großen Bauern, nicht nur im Lehengericht, waren selbstbewusst, genossen Ansehen und Respekt. In Schilderungen von Hans Jakob über Hermann Fauz bis zu Kurt Klein ist dies dokumentiert. Der Einfluss der großen Bauern ging aber mit der Zeit immer mehr zurück. Eine Gemeinde ohne Ortsmitte, mit drei räumlich voneinander abgegrenzten Teilen, Vorderlehengericht, Hinterlehengericht und Sulzbechlehen stand. In vielen blieb man zwangsläufig mit Schildach verbunden und sich doch oft fremd. Auf der Bohren und der Schmelze war man eher Halbmeiler. Im Sulzbechle auch vieles an Tomaner, Verleubacher waren eher Schildacher. Der Zoll Jakob auf dem Rosemette eher Kirnbacher. Ramsel und Kienbrunn hatten den Zug nach Lauterbach. Rubstock, Herrenweg, Breitleute, Riesen waren mit Eichhaken verbunden. Wenn es aber darauf ankam, da war man Lehngerichter. Kirche, Friedhof, Post, Bahnstation, Arzt und Krankenhaus blieben in Schildach. Die Schulen in Vorder- und Hinterlehengericht führten dazu, dass sich junge Lehengerichter oft erst im Konfirmandenunterricht kennenlernten, um festzustellen, dass die Reichenbächler mit den Schildachern zur Schule gingen. Die Reichenbächler, ursprünglich zum Kloster Albersbach gehören, sich als Lehengerichter fühlen, bei der napoleonischen Grenzziehung übersehen, von Lauterbach als angrenzende württembergische Gemeinde vereinnahmt, kamen 1956 mit der ersten Grenzbereinigung in Baden-Württemberg zu Lehengericht. Endlich war Vorder- und Hinterlehengericht räumlich verbunden und hatte mit dem späteren Wanderparkplatz Schöngrund eine Ortsmitte. Da hätten wir jetzt Rathaus bauen können. Ich höre keinen Widerspruch. Natürlich hatte die Abrennung des Reichenbechles von Lauterbach seinen Preis. Unter anderem 50% der zu erwarteten hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Uranabbau im Stammelbach sowie aus anderen Bergbauaktivitäten für die nächsten 50 Jahre. Die sind vorbei. Eine besondere Freude bei dieser Eingemeindung war der Anschluss an die Elektrifizierung, die über das Reichenbechletal erfolgt. 1957, ich war 10 Jahre alt, kam auch bei uns der Strom aus der Steckdose und mir damit eine Erleuchtung. Endlich konnten auch die Reichenbechler nach der Kirche aufs Rathaus. Früher musste diese den weiten Weg über den Berg nach Lauterbach nehmen. Und am Sonntag war das Rathaus geschlossen. Das Lehngerichterrathaus hatte wegen der teilweise weiten Entfernungen der einzelnen Höfe am Sonntag nach der Kirche von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. Während dies zu Anfang der 1960er Jahre noch in Anspruch genommen wurde, strich man es irgendwann mangels Nachfrage. Die Zunahme der Motorisierung machte es erforderlich, die wassergebundenen Wege zu teeren. Der Wegestreit mit Lauterbach war ein Dauerärgernis für die Reichenbechler, solange diese zu Lauterbach gehörten. Die sogenannten grünen Planwege erforderten auch Gemeindemittel. Die grünen Planwege konnte man lange Zeit noch erkennen. Die Wege im späteren BZ-Verfahren waren mit einer deutlich breiteren Böschung und Bankett versehen. Es gibt noch ein paar Stellen, wo man es noch sieht, im Reichenbechle und im vorderen Teil vom Sulzbechle. Da ist immer noch auf der Talseite ein ganz schmales Bankett. Die wirtschaftliche Lage bei Karlin und beim Juwel Junghanswerk Lehngericht verschlechterte sich. Karlin schloss bereits 1968. 1970 arbeitete ich bei Hund Büromöbel in Wolfach. Ein Kollege, mit dem ich oft diskutierte und den ich sehr schätzte, war ein überzeugter Altpartner. Und vom Ergebnis der zweiten Abstimmung zur Badenfrage 1970 maßlos enttäuscht. In dieser Badenfrage ging es darum, dass bei der ersten Abstimmung zum Südweststaat die vier Grenzen nicht so ganz sauber abgegrenzt war, ein bisschen so wie die Stimme vermutlich, mehr sind, und da gab es Klagen dagegen. Und es ist erst 1970, die Älteren von uns werden es noch wissen, mit einer zweiten Abstimmung, die erst dann Rechtssicherheit für Baden-Württemberg gegeben hat. Die Altbadener glaubten bis zu diesem Zeitpunkt immer noch, ein neues, altes Baden errichten zu können. Aber dann hätte sie wieder Streit gekriegt, wo machen sie die Hauptstadt, in Freiburg oder in Karlsruhe. Erst mit dieser Rechtssicherheit war es möglich, eine Gebiets- und Verwaltungsreform grenzübergreifend, wie es dann auch war, einzuleiten. Land auf, Land ab wurde diese Verwaltungsreform heiß diskutiert. Lehengericht wurde von Schramberg umworben. Schramberg wollte unbedingt große Kreisstadt werden. Im Hinterlehengericht im Löwen und im Vorderlehengericht im Grünen Baum fanden zunächst unverbindliche Versammlungen statt, in denen Bürgermeister Kramer die Lokangebote Schrambergs vorstellte. So war ein Hallenbad im Hinterlehengericht im Sonderangebot. Auf seine Frage, wer sich eine Eingemeindung nach Schramberg vorstellen könnte, gab es Hinterlehengericht, und da habe ich mich jetzt sehr geirrt, ich habe geschrieben, knapp zwei Antwort Zustimmung, der Herr Dr. Morgenstern hat aber berichtet, es waren 12, ich habe mich getäuscht. Und im Vorderlehengericht waren es genau 0. Mir war klar, Schramberg hat doch an den paar Einwohnern von Lehengericht kein Interesse, jedoch an der gesamten Raumschaft Schildach, Lehengericht, Schenkenzell. Schramberg kaufte in dieser Zeit auch bereits ein größeres Waldstück in Lehengericht. Zwischenzeitlich wurde dies auch wieder verkauft. Bürgermeister Kramer konnte mit dieser Einstellung der Lehengerichter Bürger mit Bürgermeister Rottenburger einen guten Eingliederungsvertrag aushandeln. Dieser wurde in einer Bürgerversammlung vorgestellt und mit großer Mehrheit angenommen. Ein ganz wichtiger Punkt war die Bildung eines eigenständigen Ortschaftsrates. Dies gelang nicht allen Gemeinden, die ihre Eigenständigkeit verloren. So konnte zum 1.4.1974 die freiwillige Eingliederung erfolgen. Über die häufigen Streitereien der Vergangenheit ist im Lehengerichtbuch nachzulesen. Diese ganze Sache ging ohne Streitereien über die Bühne. Es war früh klar, dass der Kreis Wolfach nicht erhalten bleibt und zerstückelt wird. Der damalige Landrat hatte ja auch kein Vetterle im Himmel. Die verordnete Zuordnung zu Rottweil war für viele Lehengerichter schwerer zu verdauen als die Eingemeindung nach Schildach. Der Raum Rottweil war weitgehend fremd, während man mit der Ortenau seit langem Alters her verbunden war. Ein junger Lehengerichter jedoch nutzte die entstandenen Diskussionen, um den Kreis Rottweil als erster ein RW-Kennzeichen zu führen. Es hat eine kleine Geschichte. Als Kfz-Lehrling beim Autohaus Hils erwarb er ein Käfer Cabrio Totalschaden. Geschickt wie er war, bastelte er dieses wieder zurecht und wollte es in Wolfach anmelden. Trotz Vollmacht des Vaters wollte der Leiter der Zulassungsstelle das Auto sehen. Der Kupplungszug war jedoch an dem Morgen gerissen. So fuhr er halt mit dem Moped wieder heim und ohne Kupplung von Hinterlehengericht nach Wolfach, zeigte sein Auto und erhielt anstandslos die Zulassung. Er hat sich saumäßig geärgert. Einige Zeit später verunglückte wieder einer mit dem Käfer Cabrio. Er hat es wieder gekauft und hat es wieder gerichtet. Cool und volljährig, wie er jetzt war, fuhr er einfach frech nach Rottweil, legte die Papiere vor. Er erhielt noch als Lehengerichter Kreis Wolfach ohne Diskussion und Nachfrage die Zulassung RW und freut sich jetzt typisch. Niemand auf der Zulassungsstelle hat seinen Streich bemerkt. Für manche Rottweiler Beamten war die Zuordnung zum Badischen Regierungspräsidium Freiburg ein schwer zu verdauender Brocken. Anfänglich waren die sehr unterschiedlichen landwirtschaftlichen Strukturen sowohl beim Amt als auch beim Kreisbauernverband unverstanden. Die Maxime wachsen oder weichen, die die Nebenerwerbslandwirte in Gunstlagen zur Aufgabe geradezu nötigt, ist im Schwarzwald mit Problemen bei der Offenhaltung der Landschaft verbunden. Heute ist die Zusammenarbeit sowohl mit Landwirtschaftsamt als Kreisbauverband hervorragend. Es ist allerdings so, dass das Landwirtschaftsamt in Rottweil sehr tolerant ist und die Gemeinde Tennenbronn, die beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband geblieben sind, genauso behandelt wie die Schillach-Lehngerichter, die zum Schwäbischen Bauernverband gewechselt sind. Sorge bereitet der Rückgang der Tierhalter und des Viehbestandes. Nach den Untersuchungen von Frau Professor Gothe im Lehngerichtbuch hat sich der Viehbestand in Lehngericht von 1985 bis 2014 etwa halbiert und die Zahl der Höfe ohne Viehhaltung verdreifacht. Mit den finanziellen Mitteln aus den erhaltenen Zuschüssen für die Eingemeindung konnte das sogenannte BZ-Verfahren, jetzt einmal im Klartext, beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur im Schwarzwald mit dem Schwerpunkt der Teerung der weitläufigen Hofanschlüsse in Angriff genommen werden. Im November 1977 erfolgte unter Federführung des Flurbereinigungsamtes Rottweil die Gründung der Teilnehmergemeinschaft mit der Wahl eines Vorstandes, dem auch ich angehörte. Wichtig war Gustav Kramer als Vorsitzender, dass möglichst aus jedem Zinken ein Mitglied gewählt wird, da absehbar war, dass das Sulzbächle entgegen des Votums der Einwohner nach Wolfach umgegliedert wird, wurde mit dem Fischbachweg begonnen. Für die Bauleitung wurde ein freies Ingenieurbüro beauftragt. Anfänglich gab es mit diesen immer wieder Diskussionen wegen der Ableitung des Oberflächenwassers. In der Diskussion darüber beim eigenen Wegeeinschluss musste ich mich fragen lassen, wer ist hier der Bauingenieur, Sie oder ich? Dem Sachverhalt entsprechend antwortete ich Sie. Kurz nach Fertigstellung der Straße, Böschung war eingesät, alles war fertig, ging ein gewaltiges Unwetter nieder. Margarita und ich hatten etwa eine halbe Stunde alles zu tun, dass das Wasser über die Terrasse abläuft und der Schlamm sich nicht aufstaut und das Wasser ins Haus eindringt. Ich rief Gustav Kramer an und sage, Guschel, komm hoch und bring bitte den Herrn Bauingenieur mit. Als die beiden ankamen, fragte ich meinerseits, wer war hier der Bauingenieur? Der rote Kopf war beeindruckend. Es ist auch für mich manchmal kaum nachvollziehen, welche Wassermassen auch in unserer Region kurzzeitig bei einem Starkregen oder auch bei gefrorenem Boden und Tauwetter anfangen können. Meine Urgroßmutter sagte oft, Feuer kann man wehren, Wasser hat Gewalt. Ein weiteres Ereignis, eine gewaltige Mure ging vom Kienbronn in den Kienbach bis nach der Kreuzung Steigenbach ab. Auch hier war die Ableitung des beim Bau nicht vorhandenen Wassers die Ursache. Derzeit ist in der Presse zu lesen, dass die Versicherung von Thomas Philips 1 Million vom Grundstückseigentümer für den Murenabgang in Schramberg fordert. Ein interessanter Prozess ist gewiss. Im Moment stand in der Zeitung, dass ein Vergleich angestrebt wird, aber nicht sicher ist, ob der kommen wird. Auch viele andere Unwetter mit großer Wassermasse fordern ein Umdenken. Es ist einfach so, das Wasser kommt bei uns nicht als Flut langsam steigen, sondern das läuft irgendwo im Doppel im Eck zusammen und dann kommt es mit einer brachialen Gewalt, die man sich vorher, oder wenn man das nicht einmal irgendwo gesehen hat, nicht vorstellen kann. Es gab bei vielen Wegen zum Teil langwierige und schwierige Diskussionen um Wegeführung und Anliegerbeiträge. Nachhaltig bleibt mir eine Sitzung mit dem Vorstand der Schenkenzeller Teilnehmergemeinschaft, dem Flurbereinigungsamt Rottweil, dem Regierungspräsidium, dem Schwarzwaldverein und Bürgermeister Rottenburger wegen des Verlaufes vom Zollhaus bis Schildach in Erinnerung. Da eine Trasse über den Baumbach scheiterte, blieb als Zukunftsvision des damaligen Bürgermeisters Peter Rottenburger nur der heutige Verlauf, auch wenn dagegen bei späterer Planung Widerstand geleistet wurde. Auch zu Zeiten der Bauphase des BZ-Verfahrens war bereits Widerstand gegen einzelne Baumaßnahmen vorhanden. In einem Leserbrief wurde behauptet, auf dem neu geteerten Kienbachweg werden hunderte Salamander überfahren. Feuersalamander wurden, wie alle Reptilien, selten. Der Rückgang ist besorgniserregend und nicht nur auf das Teeren von Wegen zurückzuführen. Ein anderer Leserbrief begann: Nicht als ohnmächtige Wut packt ein angesichts einer langsam als absurde grenzender Tiererei von Waldwegen. Neues Objekt, ein etwa 400 Meter langer Weg vom Hart zum Kalkhof, einem einzelnen Hof. Natürlich ist Umweltschutz oberstes Gebot, aber wer protestiert denn wegen lächerlichen 400 Meter und so weiter im Text? Ich konnte dies nicht stehen lassen, auch wenn es den Hart betraf. Ich musste fragen, zeigt der Einwand wegen eines einzigen Hofes nicht von einer gewissen Überheblichkeit? Ist der Bewirtschafter eines Einzelhofes weniger wert als der städtische Bürger? Mein Leserbrief endete mit dem Satz: In dieser Form schaden Meinungsäußerungen der Ökologie nur, da die Gefahr besteht, dass auch berechtigte Einwände als Spinnereien abgetan werden. Aber damit war dann die Leserbriefschreiberei gegen die BZ-Verfahren beendet. Heute sind die Bedrohungen durch die Klimaveränderung und damit eingehende Verluste von Ökosystemen noch weit größer. Leider auch der Einfluss lediglich theoretischer Betrachtungen auf die Ökologie. Bereits weitgehend vergessen ist eine grandiose neue Methode, die um 1980 angewendet wurde, um Böschungen sofort zu begrünen. Es wurde eine Mischung aus Bitumen, Dünger und Samen aufgespritzt. Schon im ersten Jahr war alles wunderbar grün, blühte, der natürliche Aufschuss war nicht mehr zu sehen. Schon im zweiten Jahr ließ das Grün nach, irgendwann rutschte in vielen Fällen, vor allem bei steilen Böschungen, das gesamte Aufgetragene ab, lag unten und die Böschung ist langsamer begrünt, als wenn man sie der Natur überlassen hätte. Es war einfach keine Verbindung von dem Künstlichen zum Natürlichen möglich. Damals war es nur ein gescheiterter ökologischer Versuch. Heute wäre es eine ökologische Todsünde, da standortfremde Materialien und Pflanzen eingebracht wurden. Mit dem Abschluss des BZ-Verfahrens war die Eingemeindung Lehnkrieg zu Schildach beendet und ein voller Erfolg. So sind die Vorteile der Eingemeindung gerade im Außenbereich durch die frühzeitige Erstellung der Hofzufahrten offensichtlich. Die Gemeinde Lehnkrieg, wie man schon gehört habe, verfügte damals nicht mehr über die finanziellen und organisatorischen Mittel, um den entsprechenden Gemeindeanteil zu leisten. Die Umsiedlung der WK Grieshaber Unternehmensgruppe von Wolfach an den Hohenstein ist ein Glücksfall für Schildach und Lehnkrieg. Lehnkrieg wäre natürlich, wenn man das so sieht, heute eine reiche Gemeinde. Der Beginn der Planung bereits Ende der 1980er Jahre, den Anschluss der weit verstreuten Einzelhöfe an die öffentliche Kanalisation zu bauen, war eine in die Zukunft gerichtete kluge Entscheidung von Schildach und auch der Ortschaft Lehnkrieg. Die Ortsvorsteher Kirgis und Kipp haben da wirklich Pionierarbeit geleistet. Ich selber kann da von einem Kraftakt sprechen, als wir Anfang der 1990er Jahre in unserem Bereich bis hoch zur Heuwiese diese Kanalisation einbrachte. Vor allem hat man damals auch noch nicht die Erfahrung gehabt, die man später hatte oder die man irgendwo bei anderen nachfragen könnte. Die meisten Einzelhöfe sind in Lehnkrieg bereits angeschlossen. wo es ging, wurde später die Leitung mit dem Flug eingezogen. In der Presse lässt sich verfolgen, mit welchen Schwierigkeiten heute solche Maßnahmen zu kämpfen haben. Niemand ist in der Lage, an irgendeiner Stelle eine ökologische Verschlechterung oder überhaupt den Verlauf der Leitungen in Lehnkrieg nachzuweisen. Damals konnte man noch arbeiten, so wie es am günstigsten war. Heute glauben Personen mit Entscheidungsmacht, Zuschüsse kommen aus der Staatskasse, die Eigenbeteiligung fällt vom Himmel und übersehen dabei, dass auch jeder Steuereuro Emissionen und Umweltbelastungen bei seiner Erwirtschaftung erzeugt. Auch in Zukunft hat man noch große Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen. Eins der Themen im Außenbereich ist auch die Wasserversorgung. Wir haben es von Herrn Haas gehört, dass wenn man das so macht, wie man es machen muss, um die Sicherheit und die biologische Gewährleistung des gesunden Wassers zu machen. Wir haben ganz viele Stichleitungen, wo es nur über teure Ringleitung geht. Dann soll es 20 Millionen kosten und das ist ein Betrag, der aus meiner Sicht nicht in der Relation steht, indem man das, dass es an manche Stelle günstig geht, ist klar. Aber da muss man für die Einzelhöfe nicht an eine Gemeinschaftslösung finden, sondern Einzelfälle und Einzelbetrachtung anwenden. Zusammengefasst, Lehnkrieg hat durch den Zusammenschluss mit Schildach frühzeitig die Möglichkeit eines größeren Verbundes nutzen können und damit Investitionen tätigen. Auf die gehe ich nicht ein, es war die zwei im Außenbereich, die ich gesprochen habe. Der Ortschaftsrat kann die Belange des Außenbereiches vertreten und fand bisher in der Stadt Schildach Akzeptanz und Gehör. Dies ist die Grundlage der gegenüber den Streitigkeiten vergangener Zeiten erfolgreichen Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen.
Ja, Frieder Wolber, herzlichen Dank für deinen ergänzenden Bericht, für deine Ausführungen und für die ganze Schmangel. Das war sehr interessant. Es ist unglaublich, man erfährt immer wieder Neues, obwohl man glaubt, dass man doch schon einiges zu wissen. Ja, dir ganz herzlichen Dank. Und jetzt würde ich der Herr Magerstern auch noch mal kurz bitten, auf die Bühne zu kommen. Ich möchte Ihnen noch eine Kleinigkeit überreichen. Ihr beide waren ja sozusagen unsere Referenten. Der eine etwas wissenschaftlich, aus dem Archiv schöpfend, und der andere als Zeitzeuge, der die ganze Entwicklung Lehngerichts der vergangenen Jahre miterlebt, mitverfolgt und noch bei guter geistiger Verfassung jetzt auch wiedergegeben hat. Dafür meinen unseren Dank und wie man schon den Tag. Kleine Dinge erhalten die Freundschaft. Herr Magerstern, herzlichen Dank. Also auch Ihr Vortrag war in meinen Augen hochinteressant. Vieles ist allgemein bekannt, aber diese Kleinigkeiten, diese Feinheiten, das war wirklich absolut faszinierend. Und vielleicht kann man das mal in einem kleinen Büchlein verfassen. Nochmal Ihnen herzlichen Dank. So, und jetzt dir, lieber Frieder. Auch nochmal vielen Dank. Das war ja die Frage, wie kann man so einen Abend gestalten. Ja. Nur Musik ist vielleicht ein bisschen wenig. Zu tief in die Vortragsreihe einsteigen ist vielleicht auch nichts. Ich hoffe, dass es gelungen ist, hier ein bisschen was zu vermitteln über die Geschichte der letzten 50 Jahre und natürlich im Besonderen über das Thema Zusammenschluss Schildach und Lehngericht. Und somit können wir jetzt, ich denke, gut in der Zeit sozusagen die erste Veranstaltung beschließen. Und ich würde jetzt dann die Trachterkapelle wieder bitten, nach oben zu kommen, damit sie vielleicht noch ein bisschen Musik machen. Und so wünsche ich Ihnen alles Gute. Auch nachher bei der Heimfahrt bleiben Sie aber noch ein bisschen hier. Ich denke, der RKV hat noch einiges hier, jawohl. Franziska sagt so, also es gibt auch noch Essen und Ja, Ihnen nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und allen, die jetzt heute mitgewirkt haben, für das Mitmachen. Also nochmal vielen Dank. Dankeschön.